Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kobotsch und ich freue mich sehr, heute mit Jan Fleischhauer hier zu sein. Hallo, Herr Fleischhauer, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo.
Ja, Herr Fleischhauer, Sie sind Journalist, Buchautor, aktuell Kolumnist beim Focus. Sie haben immer eine, ja, spitze Zunge, auch um die Politiker etwas vor sich herzutreiben. Unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Zu Beginn, ich stelle drei oder beginne drei kurze Sätze, Sie beenden sie. Die Grünen taumeln, weil.
Eine Politik machen, die eine Nische erreicht, aber nicht das breite Volk, ne?
Ein Rechtsruck droht nach Österreich auch in.
Gut, der droht überall. Aber die AfD ist schon was anderes als die FPÖ. Also die ist weit weg von der Regierungsbeteiligung im Augenblick, so wie die sich aufführt.
Und die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik.
Entfremdung ist ja gar nicht mehr das Wort. Da liegt großer Graben dazwischen.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Fleischhauer, Sie kommentieren seit langem das politische Geschehen in Deutschland und auf der Welt, waren viele Jahre beim Spiegel, sind dann 2019 zum Focus gewechselt, haben eine erfolgreiche Kolumne. Wir haben eben schon über die Grünen kurz gesprochen. Wie bewerten Sie das Taumeln der Grünen und was bedeutet das für ganz Deutschland?
Also im Augenblick sind sie, glaube ich, so bei 9, 10% in Umfragen. Da waren sie ja auch schon mal, muss man sagen, ne? Vor 5, 6 Jahren. Also da setzt ein Höhenflug ein, wo sie sich einbildeten, sie seien Volkspartei und sogar das Kanzleramt in den Blick nahmen. Allerdings, wenn man Volkspartei ist, da muss man halt ein bisschen mehr Leute erreichen, als nur das akademische Milieu in der Humboldt-Uni und im Prenzlauer Berg in Frankfurter Westend. Sondern vorzugsweise mal auch auf dem Land verankert sein. Und all das ist den Grünen halt nicht gelungen. Das heißt, sie hat letztlich eine Politik gemacht, weiterhin für eine klare, auch klar umrissene Minderheit. Und jetzt trifft sie wie alle auch die Enttäuschung über die Ampel. Und dann sind sie halt wieder da, wo sie gestartet sind.
Trifft es dann auch auf die anderen beiden Ampelparteien zu? Was bedeutet das jetzt für FDP, SPD? War das vielleicht sogar von den Grünen ein bisschen ein kluger Schachzug, dann auch die anderen Parteispitzen unter Druck zu setzen?
Also ist natürlich ganz schön, wenn die Parteispitze zurücktritt. Besonders zurückgetreten sind sie nicht, sondern die haben nur erklärt, sie treten im November wie ich wieder an. Ob das jetzt den Grünen so wahnsinnig hilft, I don't know. Ricarda Lang war sicherlich wahnsinnig polarisierend. Das habe ich auch mal bei meinen Fokuskolumnen gemerkt. Ich habe gar nicht so viel über die geschrieben. Zweimal und da hat mich schon die Online-Redaktion gewarnt und hat gesagt, pass mal auf, da müssen wir ein bisschen drauf achten, was so in den Kommentarspalten vonstatten geht, weil das sei immer Wahnsinn, wenn Ricarda Lang auftauchen würde. Und das war dann auch so. Also sie ist sicherlich die mitpolarisierendste Politikerin Deutschlands. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn man eben deutlich über 15% erreichen will, hat es eher Nachteile, glaube ich. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass das jetzt die Grünen wahnsinnig stabilisiert. Und was die anderen Parteien angeht, also die letzten Umfragen waren von Allensbach. Ich glaube, 3% der Deutschen haben danach erklärt, also sie finden die Ampeltour dem Land gut. 3%. Das hat es noch nicht gegeben. Die anderen 97% sagen, wann hört das Theater hier auf? So, und jetzt ist ja immer die Erwartung, das passiere jetzt ganz schnell. Also Neuwahlen jetzt, ne? Das ist ja auch. Wäre ja auch erstmal das, was der Mehrheitsmeinung der Deutschen entsprechen würde. Aber das ist ja in der Politik so ein bisschen wie an der Börse. Du realisierst die erste Verlust, wenn du verkaufst. Und wie gilt das? Da gibt es auch das schöne Motto, never catch a falling knife. Das heißt, das ist jetzt genauso bei den dreien Akteuren, die wir hier haben, also SPD, Grüne und FDP. Die überlegen sich jetzt, also jetzt verkaufen, das heißt Neuwahlen ausrufen. Oder noch ein bisschen warten in der Hoffnung, dann stabilisiert sich wieder alles. Also zieht sich sozusagen der Aktienboden wieder ein. Und das ist genau das Rechenspiel, das die jetzt gerade so alle treiben, ne?
Es könnte aber natürlich auch nach hinten losgehen, auch wenn natürlich da
Ja, klar, es kann immer schlimmer kommen. Das wissen wir auch, ja. Und wir
das
wissen
Bild,
Penny Stock, ne?
genau, das Bild zur Börse passt. Jetzt gab es ja auch gestern in Österreich die Wahlen. Die FPÖ hat wie erwartet gewonnen. Ist das eine Österreich-Sache und die hat keine weitere Auswirkung auf Deutschland oder ist das auch so ein Fingerzeig, wo es hingehen könnte, Ihrer Meinung nach?
Also ich habe es eingangs schon kurz darauf hingewiesen. Ich glaube, die AfD macht eine Sonderentwicklung gerade in Europa. Also alle Rechtsparteien, die wir so haben, also in Italien, Frau Meloni ist sogar jetzt Regierungschefin, Frau Le Pen strengt sich sehr an, das zu werden, beziehungsweise Präsidentin zu werden. Auch die FPÖ nach vielen jetzt auf und ab wieder stärkste Partei. Die AfD im Gegenteil versucht gar nicht das, was diese drei Parteien machen, also eine Art Verbürgerlichung. Das ist ja besonders stark eben bei in Frankreich, in Italien zu sehen, sondern im Gegenteil eine weitere Radikalisierung. Also ich glaube, ein Grund, die AfD zu wählen, scheint jetzt zu sein, da ist die totale Enthemmung möglich. Ja? Also alles, was wir normalerweise ja vielleicht noch denken, aber eben nicht rausplärren, ja, weil uns die guten Manieren das verbieten, das ist bei der AfD möglich. Also jetzt zum Beispiel Brandenburg, Landtagswahl, großer Triumph. Was zeigt die junge Alternative, also die Jugendorganisation, millionenfach abschieben? Also die gleiche Partei, die ja gerade gesagt hat, nee, also Remigration, das wollen wir gar nicht, das ist total missverstanden worden und man wolle ja nur diejenigen sozusagen, die bei denen es auch schon Abschiebebefehl abschieben, das wären dann so 40.000, aber nicht millionenfach. Also millionenfach abschieben, wird dann da hinten fröhlich krakeelt, ist ja was ganz anderes. So, und das sehen wir bei der AfD in ganz vielen Schattierungen. Und man kann auch allen möglichen Wahnsinn sagen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. So. Und damit macht es die AfD halt auch unmöglich, mit ihr irgendwo auf höherer Ebene eine Koalition einzugehen. Und insofern fehlt der Partei, glaube ich, erstmal dauerhaft die Machtperspektive.
Eine Rolle, die ja auch sozusagen ja, der politischen Landschaft oder der ganzen Entwicklung zugeschrieben wird, ist ja die Rolle der Medien. Also von rechts wird natürlich, werden die Medien, vor allem die Mainstream-Medien, immer sehr kritisiert. Sie haben auf Ihrer Seite, Herr Fleischhauer, aber auch ein sehr spannendes Zitat. Sie haben nämlich geschrieben, solange sich zwei Drittel der in Deutschland tätigen Journalisten eine Bundeskanzlerin Annalena Baerbock wünschen, ist für jemanden wie mich immer genug zu tun. Wie beurteilen Sie als Journalist, und Sie sind ja auch schon länger dabei, die auch journalistische Lage in Verbindung mit der Politik aktuell in Deutschland?
Also es gibt ja verschiedene Umfragen, was deutsche Journalisten, also vor allem politisch tätige Journalisten wählen würden. Da führen halt immer die Grünen. Also ich habe das Aktuellste nicht mehr gehört. Auch da gibt es natürlich eine Form des Opportunismus. Ne? Also wenn Annalena Baerbock insgesamt im Abwind ist, kann auch schon so sein, dass der eine oder andere Journalistenkollege jetzt auch findet, das ist keine so ganz gute Idee mit den Grünen. Aber im Prinzip ist das die Partei des Herzens. Ja? Das war sie schon, als ich im Journalismus anfing. Und das hat seitdem nicht aufgehört. Im Gegenteil, das hat sich verstetigt. Insofern für mich auch eine ganz schöne Nische. Ich habe ja mal gedacht, dass das, was ich mache, das funktioniert so 2-3 Jahre. Und da wird es allen langweilig, zunächst mir und dann auch meinen Lesern. Aber das ist ja gar nicht so. Sondern, also, es gibt gar nicht so viele Leute, die das machen, was ich mache. Also klar, es gibt so konservative Journalisten, ne, die immer so erklären, warum das Heil im Konservativen liegt. Aber das ist ja auch nicht so mein Ding. Also meins ist ja so eher Abteilung Attacke. Also mir die Linken vorzunehmen und den ganzen auch Wahnsinn, den sie produzieren. Und das möglicherweise auch auf eine ganz fröhliche Art. So, und insofern gibt mir der Stoff nicht aus. Und wenn ich so nach links und rechts gucke, so viel Mitstreit habe ich dann nicht.
Was wir anfangs auch thematisiert hatten, ist halt das Thema die deutsche Politik oder die Ampelregierung und die deutsche Wirtschaft. Die, ich will jetzt nicht sagen bekämpfen, aber behaken sich ja nun auch schon seit einiger Zeit. Jetzt gab es ja auch letzte Woche wieder Neuigkeiten, einmal rund um die Rente und ums Bürgergeld. Und auch da hat man doch irgendwie so ein bisschen den Eindruck, ja, so wirklich gelernt scheint die Politik nicht aus den letzten Monaten zu haben. Oder wie sehen Sie das?
Also die Erklärung, die es jetzt ja immer gab, ist auf die schlechten Wahlergebnisse. Also wenn das Volk mal sagt, was ist von der Politik der Regierung hält. Also wir müssen besser kommunizieren. Das ist ja schon so ein Wortungetüm. Also nach dem Motto, Politik super, aber wir reden halt falsch drüber, dann, wenn wir richtig drüber reden, begreifen die Leute schon, wie super die Politik ist. So, das war die erste Platte. Jetzt ist die ganz neue, ist jetzt, wir müssen mehr zuhören. Ja? Zuhören, denke ich mal lustig, also der Wähler schreit relativ laut mittlerweile, was er von euch hält. Also wenn man sich die Ohren verstopft wie ihr, da muss man vielleicht besonders zuhören, aber alle anderen haben die Message gehört. So, die Alternative wäre jetzt zu sagen, wir machen eine andere Politik. All die Leute wollen unsere Politik nicht. Das fällt natürlich Spitzenfunktionären sehr, sehr schwer. Und ich glaube, es gibt jetzt so ein Abwarten nur noch, dass der Schrecken Ende hat. Also ich war jetzt in den letzten Wochen relativ viel unterwegs, auch bei Wirtschaftsverbänden. Letzte Woche bei der IHK in Münster. Das ist ja eine wirtschaftlich relativ stabile Region. Also da gibt es die berühmten Hidden Champions, also lauter Weltmarktführer sozusagen auf dem Hinterhof, beziehungsweise auf dem Acker. Viel Maschinenbau, aber natürlich auch Kalk, Zement. Also wenn die Leute erzählen, wie es ihnen im Augenblick geht, da wird einem Angst und Bange, weil, also es ist ja nicht nur die hohen Energiepreise, sondern es kommen ja sozusagen jetzt alle möglichen CO2-Auflagen noch dazu, plus irgendwelche Umweltgeschichten, die einem einfallen. Und letztlich ist die Botschaft, die diese Leute vernehmen, und der Herr Fratscher, der Chef des DEW in Berlin, der ja gewissermaßen der Regierungsökonom ist, hat das ja neulich, glaube ich, relativ ungeschminkt auch gesagt, diese bestimmte Industrien, die können wir halt nicht in Deutschland mehr halten. Klammer auf. Und wollen wir auch nicht. Wenn die weggehen, ist gut. So, das ist genau das, was also energieintensive Unternehmen im Augenblick das Gefühl haben, das ist die Botschaft der Ampel. Das ist nur natürlich kreuzgefährlich, weil das fängt ja bei Kalk und Zement dann an. Aber dann ist man auch ganz schnell beim Glas. Da war ich vor 2 Wochen in Köln beim Trendtag Glas, und dann setzt es sich fort, Stahlindustrie und so weiter. Mhm. Und darauf können wir natürlich auch alles verzichten. Ja? Nur der grüne Arbeitsplatz, der uns ja immer in Aussicht gestellt wurde nach der großen Transformation, ja, der das alles überkompensieren soll angeblich, der gibt's ja bislang gar nicht. So, und am Ende stehen wir halt möglicherweise wieder mit 5 bis 6 Millionen Arbeitslosen da, ohne Industrie. Lustigerweise übrigens, die Industrie, die verschwindet ja nicht ganz. Also da war dann zum Beispiel auch ein Stahlhändler, der sagte, die Tonnen, die jetzt in Deutschland im Augenblick nicht mehr produziert werden, weil ThyssenKrupp gesagt hat, das funktioniert hier nicht mehr, die werden ja verschwinden nicht auf dem Weltmarkt. Die werden weiter produziert. Wo werden die produziert? Das konnte er relativ gut sehen. In Indien. Und dann übrigens zu Umweltbedingungen, ja, die weit, weit, weit natürlich unter den Standards sind, die wir hier auch bei ThyssenKrupp in Deutschland haben.
Eine Sache, die ja da auch noch mit reinspielt, auch was Sie ansprechen, Herr Fleischhauer, so ein bisschen, ja, dass die Politik oder gar die Ampel so ein bisschen traumwendlerisch unterwegs ist. Es gibt ja immer noch keine neue Einigung jetzt wieder für den Haushalt. Wie gesagt, beim Bürgergeld wurde sich irgendwie hart verrechnet. Man geht davon aus, dass 2025 viel weniger Bezieher da sind. Aber auch erst heute Morgen sagten Ökonomen, nee, also man muss eigentlich damit ausgehen, dass es sogar mehr werden. Insofern stimmen die Rechnungen nicht.
Aber das ist natürlich, das ist eine richtige Bilanzfälschung. Mhm. Also reinzuschreiben in den nächsten Haushalt, wir haben 600.000 weniger Bürgergeldempfänger. Wenn doch jeder weiß, die Zahl wird doch eher steigen. Ich meine, okay, so kann man jeden Haushalt schreiben, dann funktioniert am Ende auch nur, die Scherben sammelt dann halt der nächste Kanzler auf, ne? Mhm.
Und genau, da zu dem Thema meine Anschlussfrage, jetzt so ein bisschen wurde schon spekuliert in den Medien, also entweder die FDP und Lindner lassen dann bis zum Abschluss des Haushalts die Ampel jetzt wirklich platzen oder sie ziehen durch. Und jetzt hatten Sie ja eben das schöne Beispiel gebracht mit der Aktie im Abwärtstrend. Glauben Sie, die FDP lässt da irgendwas platzen oder müssen die genauso sozusagen auf ihren Sesseln kleben bleiben, wenigstens noch das eine Jahr?
Also die überlegen sich, das weiß ich im Moment ganz gut, was sie machen. Also jetzt zu springen ins kalte Wasser, das kann halt sehr, sehr kalt werden, weil im Augenblick steht die FDP bei 4%. Und die FDP-Wähler, die es noch gibt, sagen sich ja dann sogar möglicherweise, also ich habe jetzt mein ganzes Leben lang FDP gewählt, ich finde die im Prinzip auch gut, die haben das Schlimmste verhindert. Klar, viele Sachen mitgemacht, von denen wir uns wünschen, wir hätten sie nicht mitgemacht, aber okay, schwamm drüber. Nur bei 4%, Nee, jetzt muss ich zum ersten Mal CDU wählen und den blöden Merz, weil ich will meine Stimme nicht verschenken. Also das kann, wie gesagt, das kann eine schlimme Operation werden. Das wissen sie ja in der FDP auch und deswegen überlegen sie im Augenblick. Also ich glaube, was nicht funktioniert, ist irgendwie so einen inszenierten Abgang. Also man nimmt sich jetzt irgendwas bei der Rente zum Beispiel oder irgendwas im Haushalt und sagt, also jetzt können wir nicht mehr mitgehen. Jetzt müssen wir raus. Da sagen sich doch die meisten Leute, ja, so mal, ihr habt allen Quatsch mitgemacht und jetzt geht's sich raus. Ihr wollt offenbar raus, um euer sozusagen Feld zu retten. Ich glaube, das nehmen die Leute übel. Übrigens auch die FDP-Anhänger. Also es müsste dann schon wirklich ein Grund sein, den alle nachvollziehen können. Also wenn jetzt die SPD, die Stimmen gibt's ja in der Fraktion, zu sagen, jetzt brauchen wir die Vermögensabgabe, ja? Jetzt kommt die Vermögensabgabe, oder Schuldenbremse weg. Also so ein wirklich so ein Fait accompli schaffen. Das wäre natürlich ein Gottesgeschenk für die FDP. Dann können sie wirklich sagen, pass mal auf, das sieht auch jeder ein. Da können wir nicht mehr mitgehen. Jetzt gehen wir raus.
Dann wollte ich nochmal nachfragen und einen Schlenker nochmal machen, Herr Fleischhauer, denn wir sind ja auch ein Börsenmagazin. Klar beschäftigen wir uns mit der wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Lage auch. Was ich sehr spannend fand, Sie waren ja auch mehrere Jahre lang an der Wall Street. Sie waren in New York, haben
Als
von dort
Beobachter, ja, nicht
ja
also nicht
berichtet.
als
Nicht,
ja.
Sie haben nicht selbst gezockt, aber was war denn jetzt für Sie verrückter, das politische Treiben aktuell in Berlin zu beobachten oder damals, weil Sie waren ja 2001 unter anderem an der Wall Street, die Zeit damals, was war verrückter?
Gut, für die Börse nimmt es ja, wie es kommt, ne? Also klar, also da ist es natürlich nach September 11, ich war ja gerade angekommen, im Mai 2001, 3 Monate später kam das. Da ging es natürlich auch wild zu, aber das Tolle am Börsengeschäft ist, wenn Sie es richtig betreiben, kann es Ihnen ja egal sein. Also anders als, wie gesagt, jemand, der ein Industrieunternehmen leitet oder so Mittelständler, also auch bei sinkenden Aktienwerten können Sie ja immer Ihren Schnitt machen. Kommt halt ein bisschen darauf an, dass Sie rechtzeitig die Nase im Wind hatten, ne? Insofern der Investor und der Spekulant, die kommen ja mit jeder Situation zurecht. Ja, und auch als politischer Journalist. Also ich glaube, was man sicher sagen kann, dass noch nie so eine Regierung so unglücklich agiert hat wie diese. So. Und also diese 3%, die ich schon genannt habe, das ist natürlich ein, das ist ein, sind wirklich in jeder Hinsicht auch ein verrückter Wert. Also wenn nur 3% der Leute sagen, diese Regierung tut dem Land gut und 97% nicht, das hat's noch nie gegeben.
Der Kanzler Olaf Scholz legt scheinbar laut eigener Aussage auf dem Sparbuch an. Wie legt denn der Journalist Jan Fleischhauer sein Geld an?
Also erstmal habe ich mir ein Haus gekauft. Die hintere, die Bücherwand im Wohnzimmer sehen Sie. Da ist schon mal viel, viel Geld reingegangen, beziehungsweise ordentlich Kredit aufgenommen, der jetzt abgezahlt wird. Und dann Presseversorgungswerk, so das ist das, was Journalisten sich anbieten. Das heißt, da ist das macht die Allianz mit so einer bestimmten Verzinsung. So. Also meine Frau hat noch ETFs.
Okay, aber Sie legen nicht in Aktien selbst an.
Also wie gesagt, meine Frau ist im Asset Management, also die ist nicht unverwandt, ja, von dem Berufs, das Bild, das Sie hier vertreten. Also solche Geschichten überlasse ich der. Ich hatte nie ein gutes, glückliches Händchen. Ich habe mich gestern wieder wahnsinnig geärgert, natürlich. Also als ich in Amerika war, wir haben es ja erwiesen, 2001, habe ich mir mal den Kurs, habe ich zufällig, gab es so einen Chart, ja, wie sich Google, Microsoft, Apple und IBM, darum, die ging es in dem Fall, entwickelt haben. Und ich glaube, wenn ich also aus jedem Euro, den man damals angelegt hätte, oder wenn ich es gemacht hätte in Amerika, bei Apple hätte ich jetzt aus jedem Euro 3.400 Euro gemacht. Das wäre natürlich ein schönes Geschäft geworden. Also ich hatte richtig schlechte Laune. Ja, gestern Mittag war zwischenzeitlich an dem Morgen, Trottel war es doch drüben, ja. Worauf meine Frau, die da ein bisschen kaltherziger ist, mich darauf hinwies, sagte, ja, stimmt, wenn du die Unternehmen anguckst, ja, schon, ja, aber möglicherweise hättest du ja auch in Nokia investiert oder in AOL oder sowas, ja. Und da hättest du gar nichts mehr gehabt. Und dann,
Das wäre auch schief gegangen, ja.
ja, insofern, das ist ja immer sozusagen die Weisheit in Hindsight, ne? Ja.
Jetzt, Herr Fleischhauer, wollen wir Sie aber nicht unglücklich und verärgert aus diesem Gespräch rausgehen lassen. Gibt es denn als allerletztes noch irgendeinen Punkt, wo Sie aber auch sagen, ja, das macht Ihnen jetzt aber auch Hoffnung oder da können wir auch mit zufrieden sein? Gibt es sowas?
Na ja, gut, mein Motto ist ja heiter weiter. Also es hilft ja nicht. Also vieles lässt sich mit besser mit Humor ertragen. Das ist ja auch meine Rolle, wenn ich bei so, wie gesagt, gebucht werde, dem Schrecken das was Heiteres abgewinnen. Ne? Also dass jetzt alle gemeinsam nach einer Verhaltensstunde meines Vortrags weinend rauslaufen, das bringt ja auch nichts. Die Lage ist wirklich düster, muss man sagen, im Augenblick. Also da wird selbst mir als eben heiter gestimmten Menschen im Augenblick sehr mulmig. Andererseits, das muss man auch sagen, es gibt eine wahnsinnige, natürlich auch Kraft, auch Innovationskraft in Deutschland. Also ich war im Juni, glaube ich, im Arbeitgeber mit Verband Metall. Die haben da so eine Ideenexpo in Hannover auf die Beine gestellt, im Grunde, um junge Menschen zu interessieren für, in diesem Fall vor allem natürlich, metallverarbeitende Berufe. Und da waren drei Hallen voll. Ja, da waren jetzt also Continental und dann aber auch Mittelständler und so. Was man da gesehen hat, ja, das war wieder so toll und hat einem wieder so viel Mut gemacht. Das ist ja auch wieder, das ist die beruhigende Auskunft vielleicht jetzt zum Schluss. Also die Bundesregierung kann viel kaputt machen. Klar. Aber zum Glück gibt es eine ganze Menge Puffer. Manchmal haben wir ja auch über den Föderalismus sehr geklagt. In solchen Zeiten ist der Föderalismus natürlich von ganz, ganz großem Segen. Das heißt, wichtiger im Zweifel ist für so einen Mittelständler sein eigener Ministerpräsident. Und da muss man mal sagen, die sind nicht so verrückt drauf, wenn man mal in die großen Kernregionen guckt, wie diese Regierung. Also sowohl was Herrn Wüst angeht, aber auch Herrn Weil in Niedersachsen und selbst Daniel Günther in Schleswig-Holstein, das sind relativ vernünftige Leute, die schon wissen, wie sie ihre Industrie so einigermaßen durch die Krise buxieren, sofern das Politik überhaupt kann. Das ist die gute Nachricht.
Herr Fleischhauer, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für das Interview, fand ich sehr interessant. Gerne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.